Bevor sie losgeht, möchte ich mit uns allen beten. Lieber Gott, danke, dass wir jetzt die Predigt aufnehmen dürfen und die Leute, die sie dann anschauen, bitte segne sie. Bitte hilf mir beim Halten, dass ich das sage, was du möchtest. Sei bei den Leuten, die das anschauen, dass du unsere Herzen veränderst, dass wir ja auf dich schauen und dich mehr in unser Herz bekommen. Amen. Ja, heute ist der vierte Advent und wir treffen uns nicht zum Gottesdienst aufgrund der ganzen Corona-Geschichte. Stattdessen nehmen wir eine Predigt auf, wir laden sie hoch und ja, herzlich willkommen an dich, der du jetzt vor deinem Gerät sitzt, egal ob es Fernseher, Handy ist oder dein Computer. Ich hoffe, dass du davon gesegnet wirst und dass wir davon gesegnet werden und ja, dass Gott dadurch zu uns redet. Neulich habe ich mit meinem Vater telefoniert. Und wir haben so über alles geredet, über was man so redet mit seinen Eltern. Ja, und dann geht das natürlich auch um das Thema, worum es jetzt überall geht, nämlich um das Coronavirus. Und mein Vater hat da so eine Sache gesagt, der meinte, Tobi, manche Leute sagen mir schon, jetzt kommt der Antichrist. Jetzt kommt der Böse, jetzt geht das zu Ende. Habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Ja, mein Vater, der ist auch in der Gemeinde aktiv in Mecklenburg-Vorpommern und kommt da mit einigen Leuten zusammen und hat das so gesagt. Ja, manche Leute haben jetzt echt Angst, dass es zu Ende geht. Ich weiß nicht, wie dir das dabei geht, ob du auch Angst hast, dass es zu Ende geht. Dass jetzt der Böse kommt. Ich habe darüber nachgedacht, heute ist ja der vierte Advent. Und im Advent warten wir Christen ja auch darauf, dass etwas kommt. Wir warten darauf, dass Jesus kommt. Wir warten darauf, dass er als der Messias, als der Auferstandene in Macht und Herrlichkeit auf die Erde kommt, um seine Herrschaft anzutreten. Habe ich das irgendwie zusammengebracht mit dem, was mein Vater gesagt hat, wo er gemeint hat, ja, jetzt kommt der Böse, manche Leute denken das. Und da dachte ich so, wieso erwarten die Leute den Bösen? Wir erwarten doch Jesus. Wieso drehen wir uns um den Weltuntergang, wenn wir doch eigentlich darauf warten sollen, dass Gottes neues Reich anfängt? Und da habe ich die Idee für diese Predigt bekommen. Und heute möchte ich deswegen einen Text vorlesen aus der Offenbarung, wo es ganz viel auch darum geht, dass Jesus wiederkommt. Und das ist als Thema für den Advent genau passend, denn da haben die Christen in der ganzen Kirchengeschichte immer schon darauf gewartet, dass Jesus wiederkommt. Und also lesen wir heute einen nur ganz kurzen Bibeltext aus der Offenbarung. Offenbarung Kapitel 19, Vers 6 bis 9. Und da steht Folgendes. Johannes schreibt an die Gemeinden in Asien, dann hörte ich einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien. Er klang wie das Tosen einer starken Brandung und gleichzeitig wie ein lautes Donnerrollen. Halleluja! Gepriesen sei Gott! Unser Herr, der allmächtige Gott, hat nun die Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben, denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen und seine Braut hat sich dafür schön gemacht, eingekleidet in strahlend weißes Leinen. Die feine Leinwand steht für die gerechten Taten der Heiligen. Dann befahl mir der Engel, schreibe: Glücklich sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügte hinzu, das sind Gottes zuverlässige Worte. Vier kurze Verse, die uns in der jetzigen Zeit und in der heutigen Situation echt ermutigen können. Am Anfang geht es darum, dass Johannes einen großen Chor hört, der tost wie eine Brandung und laut donnert. Und das erste Wort ist Halleluja, Gott sei gepriesen. Warum? Gott hat die Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre geben. Und man muss sich das mal vorstellen, in welcher Zeit Johannes das geschrieben hat. Er selber war in der Gefangenschaft auf der Gefängnisinsel in Patmos. Weiß nicht, ob der da im Steinbruch schuften musste oder ob der schon so alt war, dass er da nur rumgelegen hat. Und die Christenheit war unter Verfolgung. Die 7 Gemeinden in Kleinasien, in der Türkei, an die er geschrieben hat, die waren richtig unter Druck. Und die dachten bestimmt auch, jetzt kommt bald das Ende. Dieser böse Kaiser Diokletian, der da seine Leute losschickt und sich aufführt, als wäre er Gott persönlich, der will uns an den Kragen. Jetzt kommt der Böse. Und das war für die nicht eine Figur, sondern der hatte einen Namen und eine Person und ein Gesicht. Das war der römische Kaiser. Das war der Böse. Und Johannes sagt, Leute, schaut nicht auf den Bösen. Gott tritt die Herrschaft an. Und in der ganzen Geschichte der Christenheit hat das häufig wieder so ausgesehen, dass man hätte denken können, jetzt kommt der Weltuntergang. Das ist jetzt nichts, was im Jahr 2020 was ganz Besonderes ist und was ganz Neues ist. Im Römischen Reich ging das ja weiter nach Johannes. Da haben die Christen ganz viel missioniert. Und es gab Druck und Verfolgung. Und irgendwann im vierten Jahrhundert, so 300 und, waren so viele Leute im Römischen Reich Christen geworden, dass zuerst die Verfolgung aufgehört haben und dann ist das Christentum sogar Staatsreligion geworden im Römischen Reich. Und die Christen hätten sich denken können, jo, jetzt ist gut, jetzt ist der Kaiser selber ein Christ geworden. Überall im Römischen Reich wird eifrig missioniert und die letzten Heiden wohnen nur noch irgendwo auf dem Dorf. Und dann kommt für die Christen im Römischen Reich 400 nach Christus der Weltuntergang. Die Hunnen kommen. Wilde Barbarenhorden fallen in das Land ein und das Römische Reich zerbröselt. Irgendwelche Germanen verlieren ihren Siedlungsbesitz, ziehen los mit Mann und Maus und Frau und Kind und Ochsen und Karren und Kriegern und fallen in das Römische Reich ein. Das Römische Reich bricht auseinander, es wird geteilt und das Westreich geht 476 unter. Und alles wird ausgelöst von diesem Hunneneinfall und da gibt es diesen Hunnenherrscher Attila. Und er hatte damals einen Namen, von den Christen, den er gegeben wurde, die fanden den so schrecklich, die haben den genannt die Geißel Gottes. Die haben gedacht, Attila, der Hunnenkönig, ist der Antichrist. Und dann ziehen die plündernden Barbarenhorden, die Germanen, durch dieses Reich, ja, und das sind keine Christen, die glauben an Dona und Wotan und Freya und Tyr, diese germanischen Götter, die wir Franken hier, wir Germanen früher auch verehrt haben, und das Römische Reich zerbröselt. Rom wird geplündert, die Frommen werden massakriert. Der Weltuntergang. 400, 500 nach Christus. Das ist 1500 Jahre her. Und damals dachten die Leute, es ist das Ende. Dann kam das Mittelalter. Die Leute haben gemerkt, das ist nicht das Ende. Man hat sich wieder berappelt. 200, 300, 400 Jahre nach dem Römischen Reich hat man wieder angefangen, Kultur zu leben. Und das Mittelalter fängt an zu blühen. Es wird eine Hochkultur. Die Leute sind sehr fromm. Überall entstehen Kirchen, gotische Kirchen. Unser Heilsbronner Münster ist davon ein Zeugnis. Und dann 1347, als das Mittelalter in seiner Blüte ist, da kommt die Pest. Eingeschleppt von einem genuesischen Handelsschiff an der Schwarzmeerküste, wird das nach Genua eingeschleppt und verbreitet sich dann in den nächsten Jahren in Europa und kommt irgendwann auch nach Deutschland und das rafft die Leute dahin. Ganze Dörfer sterben. Und die Leute denken, jetzt kommt das Ende. Der Antichrist ist da. Steht ja auch so in der Offenbarung, dass da Krankheiten kommen und Seuchen und dass das Gottes Gericht ist. Es war aber nicht das Ende. Das geht weiter. Das Mittelalter geht zu Ende, es kommt die Reformation, der Protestantismus entsteht, Martin Luther nagelt seine Thesen an die Tür und irgendwann 1618 fängt der 30-jährige Krieg an. Das war für Deutschland die Katastrophe. Söldnerheere ziehen plündernd durch die Lande, ganze Felder brennen ab. Und hier Heilsbronn hat es auch getroffen, das Kloster hat aufgehört zu bestehen. Es war eine riesige, chaotische Zeit, 30 Jahre lang. Und am Ende hat Deutschland ein Drittel seiner Gesamtbevölkerung verloren. Ein Drittel von allen Menschen ist gestorben. Das ist mehr als im Zweiten Weltkrieg. An Toten insgesamt. Und die Leute im 30-jährigen Krieg, das ist das Ende. Jetzt kommt der Weltuntergang. Es ist über 300 Jahre her. Und dann später, im 20. Jahrhundert, wenn wir jetzt 100 Jahre zurückdrehen würden, wenn es nicht 2020 wäre, sondern 1920, dann hätten wir den Ersten Weltkrieg gerade hinter uns. Dann hätten wir die spanische Grippe gerade hinter uns, die auch sehr viele Menschenleben gekostet hat. Dann würden jetzt vor uns liegen die Zeiten der Inflation. Ich kann mich noch erinnern, wie meine Oma das erzählt hat, dass die Leute mit einem Koffer zur Bank gegangen sind und dann ganz schnell damit das ausgegeben haben, weil das Geld so schnell seinen Wert verloren hat. Es waren große Notzeiten. Ja, in der Offenbarung steht auch was von Teuerungen. Die Christen damals, am Ende des Ersten Weltkrieges, haben bestimmt auch gedacht, jetzt kommt das Ende der Welt. Genauso beim Zweiten Weltkrieg. Alle mussten flüchten. Die Christen in den anderen Ländern haben bestimmt gedacht, dass Hitler der Antichrist ist. Die Polen zum Beispiel, die ja überfallen worden sind. Oder die Holländer oder die Franzosen oder die Norweger oder die Russen. Ja, alle Christen ringsrum. Ja, für was sollen die den denn sonst gehalten haben? Und sie haben gedacht, jetzt kommt der Welt und jetzt kommt der Böse. Und wir sind hier im Jahr 2020 und könnten ja das Gleiche denken. Unsere Welt zerbröselt ja gerade auch ein bisschen. Ja, nicht mal Gottesdienste gibt's schon wieder, ja. Manche feiern noch welche, der Staat hat's noch erlaubt. Menschen im Krankenhaus sterben, die Pfleger sind überlastet, wir feiern Weihnachten, vielleicht alleine zu Hause, vielleicht mit ganz wenigen. Wir wissen nicht, wie die finanzielle Zukunft aussieht. Und da sagt mein Vater mir, und manche Leute sagen schon, jetzt kommt der Böse, jetzt geht es zu Ende. Wisst ihr, der Johannes sagt, nee, liebe Leute, Gott tritt seine Herrschaft an. Und in der ganzen Geschichte hatte er die Herrschaft in der Hand. Zu Zeiten von Attila, der Geißel Gottes, zu Zeiten der Pest, zu Zeiten des 30-jährigen Krieges und auch im Ersten und Zweiten Weltkrieg regiert Gott diese Welt. Und auch heute sitzt er auf dem Thron. Und wenn wir ihm vertrauen, dann brauchen wir keine Angst haben, dass der Böse kommt, sondern wir warten auf Jesus, unseren Herrn. Das hat Johannes auch so gemacht in seiner Zeit. Der hat auf Jesus gewartet. Der wusste, was passiert und dass am Ende alles gut wird. Okay, da könnte man fragen, na gut, wir warten nicht auf den Bösen, wir warten auf Jesus. Ja, kommt er denn jetzt? Jetzt ist ja gerade Pandemie, Chaos allerwärts, dann könnte er doch jetzt kommen. Kommt jetzt der Herr? Also dazu würde ich sagen, sein Kommen ist natürlich dichter als letztes Jahr. Das ist ja logisch. Nöte werden in der Bibel auch immer wieder beschrieben als ein Zeichen dafür, dass sein Kommen bald heranrückt. Aber auf der anderen Seite, bei der Pest kam er auch nicht. Bei dem Hunneneinfall im Römischen Reich kam er auch nicht. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg kam er auch nicht. Dann hätten wir das ja gemerkt, ja? Das ist ein bisschen so eine Spannung. In der Bibel steht, dass er selber gesagt hat, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Und zwar nicht ein Dieb, weil er alles klaut, sondern weil man nicht weiß, wann er kommt. Wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Aber es könnte in dieser Sekunde sein. Und jede Not, die wir erleben, ist ein Zeichen dafür, dass sein Kommen dichter heranrückt. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, sind wir bereit? Sind wir bereit, dass Jesus kommt im Advent? Erinnern wir uns ja wieder daran. Und wie das aussieht, wenn Jesus kommt, das wird hier beschrieben in unserem Bibelvers. Da geht es weiter in Vers 7, in der Mitte dann. Denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen und seine Braut hat sich dafür schön gemacht, eingekleidet in strahlend weißes Leinen. Die feine Leinwand steht für die gerechten Taten der Heiligen. Wie wird das sein, wenn Jesus kommt? Hier steht beschrieben, wie eine Hochzeit. Die Hochzeit des Lammes mit der Braut. Das muss man ein bisschen erklären. Wer ist das Lamm und wer ist die Braut? Das Lamm steht für Jesus. Der wird in der Offenbarung häufig als Lamm bezeichnet. Das Lamm Gottes. Auch sonst in der Bibel kommt dieser Begriff vor. Und er ist in der Hochzeit der Bräutigam. Und dann gibt es natürlich auch eine Braut, die zwei wichtigsten Personen auf einer Hochzeit. Und die Braut ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht unsere kleine Gemeinde hier und auch nicht die Gemeinde in Ansbach oder in Nürnberg, sondern die Gemeinde, das sind alle Christen auf der ganzen Welt. Alle, die an Jesus glauben und die den Heiligen Geist in ihrem Herzen wohnen haben. Und jetzt ist natürlich bei der Hochzeit eine Frage immer am allerwichtigsten. Und das ist die Frage, die immer alle stellen, wenn man von der Hochzeit erzählt. Und das ist die Frage, was hatte die Braut an? Was hatte die Braut an? Und dann erzählt man, wie ihre Frisur war und was für ein Kleid sie anhatte, wie das aussah. Und meistens ist das Kleid weiß. Und wenn das Kleid nicht weiß ist von der Braut, dann ist das was Besonderes. Da muss man drüber reden. Und ich kann mich noch erinnern, wie meine Schwestern geheiratet haben, wie lange sie da gebraucht haben, um sich schick zu machen. Das war für die offensichtlich super, super, super wichtig. Und ist offensichtlich auch für ganz viele andere Leute super, super, super wichtig. Denn sonst würden die nicht immer die Frage stellen, was hatte die Braut denn an? Habt ihr schon mal die Frage gehört, was hatte denn der Bräutigam an? Also, ich habe das noch nie gehört. Ja, ich war da neulich auf der Hochzeit. Und was hatte der Bräutigam an? Hatte er ein Einstecktuch? Wie sah sein Anzug aus? Schwarz, blau, irgendein Stich? Hat mich noch nie einer gefragt. Ja, was hatte die Braut an? Was hat denn die Braut an bei der Hochzeit des Lammes? Hier im Text steht, sie hat strahlend weißes Leinen an. Es war damals nicht so leicht herzustellen. Es gab ja noch keine Chlorbleiche. Es gab verschiedene Stoffe. Wolle, Leinen, Hanf vielleicht. Hanf ist sehr rau von der Phase her. Wolle auch, kratzig auch. Leinen, das ist der gute Stoff. Und dass man den weiß hinbekommt, ist auch nicht so leicht. Da muss man schon ein bisschen dran arbeiten. Also, weißes Leinen. Angemessenes Kleid für eine Frau der damaligen Zeit, wenn sie heiratet. Selbst heute noch könnte man Leute so sehen. Na gut, heute haben wir Spitzen, Seide und was weiß ich. Und dann steht beschrieben, was diese weißen Kleider in diesem Bild, was Johannes sieht, bedeuten. Da steht, die feine Leinwand steht für die gerechten Taten der Heiligen. Also, was hat die Gemeinde, was haben wir an, wenn wir Jesus begegnen bei der Hochzeit des Lammes? Die gerechten Taten. Die gerechten Taten sind unsere Kleidung, wenn wir Jesus begegnen. Und jetzt also die Frage, wie bereiten wir uns darauf vor? Und die Frage, bist du bereit, bin ich bereit, dass Jesus kommt, ist die Frage nach, tun wir gerechte Taten? Tun wir als Gemeinde gerechte Taten? Wisst ihr, das mit den gerechten Taten, ich habe das so überlegt, ja? Das ist zum Beispiel auch ein Grund, weshalb wir als Gemeindeleitung entschieden haben, dass wir die Gottesdienste im Lockdown ausfallen lassen. Ich habe mich da so schlau gemacht, wie es in den Krankenhäusern gerade aussieht und wie es dem Pflegepersonal gerade so geht. Die sind schon längst über die Belastungsgrenze hinaus. Das Krankenhaus Nürnberg hat letzte Woche, also vorletzte Woche, den Pandemie-Alarmfall ausgerufen. Klinikum Nürnberg hat gesagt, wir haben keine Beckenkapazitäten mehr für Intensivpatienten frei. Wenn man mit Leuten redet, auch aus unserer Gemeinde, die in der Altenpflege oder Krankenpflege arbeiten, dann sagen sie, die Belastung ist wahnsinnig hoch. Und wer dann gerade mal so einen Corona-Test hat, der kann sich ein bisschen erholen, weil er dann ja nicht mehr die Leute pflegen darf, ja? Und alle anderen müssen ran. Die Krankenhäuser, die Ärzte auf diesen Stationen rufen die Bevölkerung gerade dringend dazu auf. Leute, bringt die Infektionszahlen runter, sonst kippt das Ganze. Und ich denke mir so, wie kann man das ignorieren? Wie könnte man das ignorieren und einfach sagen, ist uns doch egal, wir machen einfach weiter wie bisher. Alle anderen Veranstaltungen im Land sind längst wieder abgesagt. Deine private Weihnachtsfeier kann nicht mal so stattfinden, wie du denkst. Jeder schränkt sich ein. Alle drehen ein bisschen durch. Wie können wir da als Christen sagen, wir machen weiter wie bisher? Ich finde das ungerecht. Ich finde das vor allem ungerecht, wenn ich irgendwann mal in die Augen von den Leuten gucken muss, die in der Pflege unter riesiger Belastung stehen und die sagen, wir tragen die ganze Last und ihr versucht nicht mal, euch zusammenzureißen und die Treffen zu minimieren. Das ist für mich, also hat einen Gerechtigkeitsaspekt. Ist nicht der einzige Grund, aber ist ein Grund, weswegen ich das richtig finde und weswegen ich auch als Teil der Gemeindeleitung gesagt habe, dass wir das so entscheiden. Aber diese gerechten Taten, die betreffen auch natürlich dich und mich persönlich. Ja? Gerechte Taten, wie tun wir gerechte Taten in dieser Zeit? Das sind unsere weißen Kleider, wenn wir einst als Braut Christi vor dem Herrn stehen werden. Ein Vers gibt es in dem Text noch. Vers 9, dann befahl mir der Engel, schreibe, glücklich sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügte hinzu, das sind Gottes zuverlässige Worte. Glücklich, wer eingeladen ist. Das sollte die Devise sein in dieser Zeit. Ich merke das auch. Ich habe auch Angst. Ich mache mir Gedanken. Ja, ich habe Sorgen, wie das weitergeht in diesem Land. Diese Krise macht ja teilweise Erschreckendes sichtbar, auch in Menschen. Wie unsere Gesellschaft tickt, wie einzelne Leute ticken, wie man auf einmal merkt, wie Leute, die man lange gekannt hat, auch von früher auf einmal durchdrehen und irgendwelchen Verschwörungstheoretiker nachlaufen, die dann sagen, ja, Corona ist von Bill Gates, ja. Und dann denke ich mir so, Hilfe. Und ich merke, wie ich anfange, mich auch darum zu drehen und darum zu kreisen und vielleicht geht's dir ähnlich, ja. Jeder von uns hat an dem Punkt seine Sorgen. Wie wird das finanziell im nächsten Jahr? Wir haben ganz viele Schulden aufgenommen als Staat, aber wie wird das persönlich mit meinem Arbeitsplatz? Wie kann die Zukunft aussehen? Wie sollen wir überhaupt als Gesellschaft wieder auf die Beine kommen? Wird die Impfung funktionieren? Wird sie nicht funktionieren? Habe ich Angst davor? Habe ich keine Angst davor? Puh, dreht sich in meinem Kopf sehr viel. Wie wird es mit der Gemeinde weitergehen? So viel kann man gerade nicht machen, ganz viel steckt still. Eigentlich müssten wir gerade dies, das, jenes. Der Text hier ruft uns dazu auf, Leute, dreht euch nicht um diese Sachen, sondern schaut darauf, wer kommt. Schaut im Advent darauf, was passiert. Glücklich, wenn du eingeladen bist zur Hochzeit des Lammes. Ja, lasst uns nicht auf diese Sorgen schauen, sondern darauf schauen, wir sind im Himmel dabei. Fällt mir schwer, aber der Bibeltext fordert uns auch dazu auf, ja, dass wir eben darauf schauen. Und dann natürlich, sei du auch dabei. Ich weiß ja nicht, wenn du jetzt dieses Video anschaust, ob du Jesus kennst und ob du ihn liebst. Aber ich weiß ja nicht, ob du auch Sorgen hast. Ja, vielleicht machst du dir Gedanken, wo geht die Welt hin? Wird die Welt besser? Was wird überhaupt besser? Und wenn du eine Hoffnung haben willst, dass alles gut wird, vertraue auf Jesus. Er kommt. Er bringt dich nach Hause. Wir wollen also im Advent als Geschwister, als Christen, nicht auf den Bösen warten, sondern auf Jesus, den Herrn. Er kommt. Wir wollen uns vorbereiten, indem wir gerecht handeln, und wir wollen uns freuen, dass wir bei der großen Hochzeit dabei sind. Amen.